2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Es ist Donnerstagabend und 19.10 Uhr ist schon lange vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nach dem Spielausgabe des Millantons, nach unserem Pokalsieg gegen Dynamo Dresden. Das Spiel fand am gestrigen Mittwoch, den 27.10. um 18.30 Uhr statt und endete 3:2 für den magischen FCSP. Die Torschützen waren Paccarada zum 1:0 in der 63. Minute nach Vorlage von Kofi Giré, da Werner in der 66. Minute mit dem Ausgleich nach Vorlage von Löwe, Ditgen in der 72. Minute nach Vorlage Paccarada, Ziereis mit einem Eigentor in der 73. Minute nach Hereingabe von Schröter, sowie Buchtmann in der Verlängerung nach Vorlage von Burgstaller in der 101. Minute. Bums. Mein Name ist Europapokal, Quatsch, Kasche natürlich. Und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei ist heute wieder Anne. Für die HörerInnen, die dich noch nicht aus der Saisonvorschau oder aus dem VDS kennen, stell dich doch bitte ganz kurz vor.
Hola, guten Abend, danke für die Einladung. Mein Name ist Anne Vidal. Ich mache jetzt in der 8. Saison eine 14-tägige Radiosendung, /Podcast. Die heißt Welle 1953. Es geht einzig und allein um Dynamo, den besten und schönsten Verein der Welt. Klar.
War ja klar, dass du das sagen musstest. Moin Arne, vielen Dank, dass du die Zeit hast, mit mir über das Spiel zu sprechen. Machen wir kurz an dieser Stelle den Werbeblock. Ding Dong Werbung. An dieser Stelle kurz Werbung für unseren Sponsor. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millanton-Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Nachdem ich mir in der letzten Sendung eine Elbe-Gose gegönnte, habe, blieb ich dem Stil treu und teste heute die altes Landfruchtgose. Diese Gose ist mit einer roten Johannisbeere gebraut, die Säure und Fruchtigkeit der Gose wunderbar aufnehmen soll. Also soll die Gose mit einer spritzigen Frische zum idealen Getränk beim Sonnenuntergang an der Elbe sein. Diese Gose wurde ebenso wie die Elbe-Gose mit Salz der Sylter Meersalzmanufaktur gebraut und hatte Johannisbeeren vom Museumsbauernhof Wennersdorf in Tuss. Habe ich auch noch nie probiert, daher Cheers! Mehr zur Kervida Kreativbrauerei findet ihr unter kervida.bier. Bitte dran denken, Bier mit Doppel-E in der englischen Schreibweise und denkt dran, dass ihr bitte Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, bevor wir zum Spiel kommen, Anne.
Lass mich dir kurz eine Frage stellen.
Ja, bitte.
Bekommt ihr denn beim Millanton dann eigentlich Post von den braun-weißen Kaffeetrinkerinnen? Wegen eures Sponsors?
Also keine negative. Also wir sagen.
Aber habt ihr denn deren Antrag unterstützt, Getränkestände nur für alkoholfreie Getränke?
Gut. Natürlich. Unterstützen wir das. Das ist ja ein Anliegen, was jetzt auf der letzten MV auch nochmal durchgebracht worden ist und ja, auf jeden Fall. Lass uns mal kurz zu den Rahmenbedingungen sprechen vom Spiel. Von unserer Seite sollen knapp 850 Menschen dort gewesen sein. Das Stadion war mit 16.000 Zuschauern ausverkauft. Bisher blieben, also laut meines Wissens, blieben die üblichen Tapetenschlachten fast aus. Der Bezug auf Pimmel-Andi war ja ganz okay, ne? Jeder verdient den Pimmel, den er in seinem Verein, den er bekommt. Ich habe jetzt nicht mehr Tapete mitbekommen. War da noch was von eurer Seite?
Ja, es gab ganz am Anfang hing über der großen Fahne, die vom K-Block zurzeit hängt, eben diese Sportgemeinschaft Dynamo Dresden-Fahne, hing noch ein Banner und zwar stand da so sinngemäß drauf, Werbung für Bullenportale schalten, bei Schikane den eigenen Fans, bei Schikanen der eigenen Fans die Fresse halten und darunter stand dann, wir sind der Verein ACAB. Und das war schon so relativ bemerkenswert, dass man das nochmal aufgreift. Dieses Portal, das bezieht sich nochmal auf die Vorgänge und vor allen Dingen um das Nachspiel rund um das Türkgücü-Aufstiegsspiel. Und da hat die Polizei quasi ein Portal eröffnet und hat dazu aufgerufen, da Fotos und Videos gerne auch anonymisiert hochzuladen. Und die Kritik ist jetzt aber daran, dass der Verein diese Meldung geteilt hat und quasi auch Werbung für dieses Portal gemacht hat. Und der zweite Teil bezieht sich dann auf die Vorgänge beim Spiel auf Schalke. Da hat zum einen der kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Wehland in der Pressekonferenz, oder also ich habe die Meldung jetzt auf Twitter eben gelesen, und er hat es so sinngemäß gesagt, prinzipiell teilen wir die, oder wir teilen weitgehend die Einschätzung der Polizei Gelsenkirchen und, lass mich nachschauen, ich habe mir extra Notiz gemacht, grundsätzlich bestätigen wir weitgehend die positive Bilanz der Polizei Gelsenkirchen nach einem weitgehend störungsfreien Verlauf. Und ich glaube, vor zwei Tagen gab es noch mal eine Pressekonferenz, wo sich Jürgen Wehland zu den Vorfällen bei Schalke äußern wollte. Dann ging es aber wiederum ganz viel um die positive Zusammenarbeit, auch im Hinblick auf die Aufbereitung nach dem Türkgücü-Spiel. Und dann wurde eben auch wieder nur so als Randnotiz diese Kontrolle der Busse, die 4 Stunden dauerte. Wir haben das ja in unserem ersten Gespräch schon thematisiert. Mhm. Das fiel dann quasi so hinten runter. Das hat er zwar auch nochmal kritisiert und hat gesagt, der Polizei waren die ganzen Kennzeichen gemeldet worden. Es war vorher klar, dass Leute nicht anreisen und so weiter und so fort. Mhm. Und das war einfach dann nochmal so ein Fingerzeig in die Richtung und hatte insofern mit vereinsinternen Aufarbeitungs- und Kritikprozessen und gar nichts mit St. Pauli zu tun.
Ja. Okay. Habt ihr, wird ja sicherlich noch sehr viel auch bei euch in euren Foren und
Ich denke, dass es ein Thema auf der Mitgliederversammlung am 13. November sein wird. Und der Satz, der drunter stand, wir sind der Verein, ist insofern ein sehr wichtiger, weil die beiden Geschäftsführer, also sowohl der sportliche als auch der kaufmännische, werden bei Dynamo vom Aufsichtsrat eingestellt. Also die machen quasi dann das Bewerbungsverfahren und ihre Kommission und nehmen da jemanden. Und der Aufsichtsrat wiederum wird ja von der Mitgliederversammlung gewählt. Und es ist tatsächlich so, dass diese beiden Geschäftsführer als Angestellte gesehen werden und auch gesehen werden müssen, die im Auftrag von uns, den Fans, die den Verein bilden, so wir sind das höchste Organ dieses Vereins Dynamo Dresden, so muss das eigentlich gelesen werden. Also es ist eine klare Kritik in Richtung kaufmännische Geschäftsführung.
Dann wird es ein heißer Herbst werden.
Wahrscheinlich schon.
Bei euch auf der Mitgliederversammlung. Ich denke mal, wenn beim Rückspiel mit einem von euch oder mit dem Uwe oder mit wem auch immer sprechen, da können wir das vielleicht nochmal erörtern. Lass uns lieber über unseren Pokalsieg sprechen. Was eine schlechte Überleitung. Entschuldigung, die schneide ich gleich raus, die Überleitung, die ist schlecht. kommen wir zu. Nachdem wir jetzt die Rahmenbedingungen besprochen haben, die quasi jetzt um das Spiel stattgefunden haben, kommen wir doch mal zur ersten Halbzeit. Wir hatten tatsächlich nur einen Wechsel in der Startaufstellung. Smarsch war wie angekündigt für Vasili im Tor. Ansonsten war es die Aufstellung aus dem Spiel gegen Husefakis Hansa Rostock. Bei euch hat Alexander Schmidt 3 Positionen gewechselt. Sollbauer, Stark und euer Topscorer da Ferner wurden durch Hermann, Sohm und Königsdorfer ersetzt. Was glaubst du, warum hat Schmidt die Wechsel vorgenommen? Wollte er die wichtigen Spieler, also Stark, vor allem Stark und da Ferner, für das Spiel am Wochenende gegen Sandhausen schonen?
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also zum einen ist ja Luca Hermann einfach jemand, der einen Startelf-Einsatz auch verdient hat. Renzo Tibor Königsdörfer ist ein toller Spieler, der in der letzten Zeit ein bisschen geschwächelt hat. So wohingegen Michael Sollbauer die letzten Spiele auch mal so ein bisschen geschwächelt hat. So Christoph da Ferner habe ich am Anfang tatsächlich auch nicht verstanden, muss aber sagen, dass das, was er dann nach seiner Auswechslung gezeigt hat, ja auch die Mannschaft richtig nach vorne gebracht hat. Und ich glaube, dass es ganz zu Beginn tatsächlich auch einfach darum ging, du hast es ja auch so angekündigt in unserem ersten Gespräch, dass es euer Ziel sein wird, in den ersten Minuten dann tot zu schießen, wo ich dann gesagt habe, ja, das versuchen wir auch immer. Und da ging es ja tatsächlich erstmal drum, St. Pauli unter Kontrolle zu bekommen und eben nicht so ein Spiel zuzulassen, wie das beim ersten Mal passiert ist. Mhm. Insofern war ich da sehr zufrieden, weil meine These, dass das Ligaspiel eben der Testlauf war, dadurch einfach weitgehend bestätigt wurde, weil es ja funktioniert hat. Ja. So, und ich glaube, dass die Spieler ausgewählt wurden, weil die einfach da am besten zu diesem Matchplan, den das Trainerteam ohne Zweifel verfolgt hat, einfach super gepasst haben. Okay. Und damit haben wir zwar erstmal noch keine Tore geschossen, aber zumindest sehr erfolgreich verhindert, dass St. Pauli Tore schießt.
Ja. Das kann man genauso sagen. Wie die beiden Mannschaften taktisch aufgestellt waren, darüber, ich glaube, das hat Tim ganz hervorragend beschrieben. Den Artikel verlinke ich euch, liebe HörerInnen, in den Shownotes. Das kann er besser beschreiben als wir. Das, glaube ich, besprechen können. Die Kompetenz maße ich mir dann auch nicht wirklich an. Lass uns mal in den Spielverlauf eintauchen. Wir hatten gleich in der ersten Minute einen Kopfball in der zweiten Minute, glaube ich, den Kopfball von Medic. Und dann ging es irgendwie meiner Meinung nach relativ zerfahren weiter, ohne dass sich beide Mannschaften irgendwie entscheidend durchsetzen könnten. Eine Anfangsviertelstunde hattet ihr irgendwie keine ernsthafte Aktion. Wir hatten leichte Vorteile in der Offensive, kamen durch das Zusammenspiel von Giré und Ditkin zum Abseitstor. Da war aber das, was du sagtest, ihr habt unsere Defensive relativ gut, unsere Offensive relativ gut aus dem Spiel genommen, sodass wir selber auch uns wirklich schwer getan haben, da den Druck aufzubauen.
Genau, na, ich würde an der Stelle tatsächlich mich auf der vereinseigenen Homepage bedienen, weil die haben das hier sehr schön geschrieben. Danach entwickelte sich in den Anfangsminuten eine ausgeglichene Partie, in der sowohl die Sportgemeinschaft als auch der FC St. Pauli versuchte, bedacht nach vorne zu spielen. Außer einigen sehenswerten Ballstaffetten sprang dabei hüben wie drüben, aber zunächst nichts heraus. Also ich will auch mal die Poesie der vereinsinternen Kommunikationsabteilung kurz würdigen. Im Prinzip ging es ja immer, du siehst ein paar schöne Spielzüge, dann kommt der Fehlpass, dann kommt ein Hackentrick oder irgendwas, was nicht funktioniert. So, dann geht's von vorne los. Aber ich fand trotzdem, ich habe es ja im Stadion gesehen, war es auch da schon super spannend, ne? Also kein Tor heißt ja nicht, dass nichts passiert. Spiel hier.
Das wollte ich gar nicht in Abrede stellen, aber es war irgendwie so zerfahren und das mit den poetischen Ballstaffetten habe ich irgendwie nicht ganz so wahrgenommen. Aber das ist
ich habe mich mittendrin tatsächlich auch richtig gefreut. Also da waren ein paar wirklich schöne Sachen dabei, wo man dachte so, alles klar, das ist ja fast wie der Dresdner Kreisel. Und dann sagt ein Kumpel neben mir, die haben damals noch nicht One-Touch-Football gespielt. Das hat damals dreimal so lange gedauert und dann war das wirklich, also da waren wirklich sehr schöne Sachen dabei.
Ihr hattet dann so in der 25. Minute die erste Chance, nachdem Schröter auf Sohm gespielt hatte, er ja auch ein bisschen mehr rausmachen können, quasi. Du warst ja im Stadion, sagtest du ja, hast du die Situation irgendwie wahrgenommen? Ich fand es irgendwie ein bisschen schade, für euch schade, dass das da nicht so mehr rausgemacht worden ist.
Naja, also zum einen ist es natürlich so, also es gibt auch Leute, die können Fußballspiel verfolgen, singen, feiern, Bier trinken und rauchen und dir trotzdem in deren Taktikbericht abliefern. Ich gehöre da nicht dazu. Es gab mehrere Chancen, so habe ich das wahrgenommen und wo einfach hinten die Präzision gefehlt hat. Also der Torhüter von Dynamo, Kevin Broll, der ist ja dann auch ein paar Mal richtig ausgerastet und der hat es am Ende so zusammengefasst, vorne fehlt die Präzision und hinten fehlt der Wille zur Verteidigung. Oder ne? Also wo du merkst, so das sind eben dann tatsächlich, wir hatten es beim letzten Mal ausführlicher besprochen, die Verletzungsmisere bei Dynamo. Ja. Was du gesehen hast, ist einfach eine sehr, sehr junge Mannschaft. Also wenn wir dann über die zur zweiten Halbzeit kommen und dann dort auch noch vielleicht mal kurz über Jongmin Seo sprechen können. Das war sein zweites Spiel, also sein zweiter Einsatz erst in einem Spiel. Der hat, ich glaube, auf St. Pauli ist er eingewechselt worden und hat dafür 20 Minuten gespielt. Das war nicht so doll, aber die sind 21. So klar, wir haben auch ein paar erfahrene Spieler, aber ja, die eigentlich
noch,
eben
uns gerade noch einwerfen. Aber,
genau, die eigentlich in der zweiten Liga dafür geholt worden sind, dass das jetzt auch alles funktioniert, da sind eben tatsächlich viele verletzt. Ne?
Ja, hatte dann nochmal, da kam auch nochmal, da hatte Akoto in der 30. Minute nochmal eine Chance. Das, glaube ich, ist auch viel auch quasi so in diesem Bereich, wo, was du jetzt gerade sagtest, dass ihr jetzt so zwei, drei Chancen erarbeitet hattet. An sich war das aber von beiden Seiten in der Offensive, wie du schon sagtest, ein bisschen wenig. Ich hatte das Gefühl, dass wir so ab der 30. Minute das Spiel ein bisschen mehr im Griff hatten, aber nicht wirklich überzeugen konnten und auch kein Rhythmus reinkam. Und am Ende der Halbzeit, also die war ja wirklich eher so mau. Interessante Halbzeit, aber mau, was die Torchancen betraf. Hatte noch mal Burgstaller diese Halbchance, wo Broll halt auch so mal diesen Schlenzer.
Ja, ja.
So, das sah spektakulärer aus.
Es gehört zu den großen Vergnügungen meiner Spielbesuche, nach so einer Aktion wirklich laut Kevin zu brüllen, weil es so geil ist. Also Kevin Broll ist wirklich ein hervorragender Torhüter.
Ja, aber das Ding war ja auch, es war ja ein Torwartball. Da müssen wir, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das war jetzt kein Ding, was wo er da irgendwie sich in Manuel Neuer Manier irgendwo den Arm hochreißen musste. Das war ein easy Ding für ihn. Also sah auch gut aus, muss man wirklich sagen. Hat er gut gehalten. Ich hatte das Gefühl, dass es dann mit diesem sehr unaufgeregten, von beiden Seiten etwas uninspirierten 0-0 in die Halbzeit ging. Die Torschussstatistik, hatte Tim, glaube ich, mal angeführt, war 5 Torschüsse in den ersten 45 Minuten und keiner davon zwingend.
Also
ich habe bei unserer Mannschaft Medisch und Ziereis relativ positiv in Erinnerung, weil wir auch nicht viel zugelassen haben in der Defensive. Wer hat dich in der ersten Halbzeit denn von deiner Mannschaft überzeugt?
Mehrere Leute. Zum einen würde ich gern Michael Akoto positiv hervorheben, so den du gerade erwähnt hattest mit seinem Dribbling über das gesamte Spielfeld und dann ist halt der Abschluss nicht ganz so toll, aber der ist auch jetzt erst neu gekommen, auch sehr jung und der hat eine krasse Entwicklung hingelegt, so Top-Typ, gefällt mir sehr. Ansonsten Moritz Schröter, der aber in der zweiten Halbzeit dann, glaube ich, noch ein bisschen wichtiger geworden ist. Ja, ja. Der hat aber ein exzellentes Spiel gemacht. Der ist, glaube ich, auch zum Man of the Match gewählt worden.
Genau, ja.
Ich weiß immer nicht, wie, keine Morten. Ahnung. Ja, ich würde dem jetzt nicht so viel Bewertung oder Wert beimessen, ne? Den fand ich ziemlich klasse. Robin Becker hat mir sehr gefallen. Also der hat Manndeckung, der hat die klassische Manndeckung da das Spiel durchgezogen.
Das habe ich auch echt ewig nicht mehr gesehen.
Genau, und aber bei ihm ist das so ein Spieler, den ich als echten Gewinn für die Mannschaft empfinde. Also der hatte eine schwere Verletzung, dann kam er zurück, hat sich im ersten Spiel rot abgeholt, war wieder gesperrt. Und der hat zum Beispiel, der kommt ursprünglich aus der Nähe von Köln, aus Laichlingen. Und als im Sommer die große Flutkatastrophe war, da hat sich Dynamo ja sehr engagiert, also sowohl der Verein als auch die Fangemeinschaft, die sich dann den Ahrweiler FC rausgesucht haben und dort Trockenmaschinen und Sachen ohne Ende per LKW selber darunter gefahren haben. Und die Mannschaft hatte eben ihre Trikots versteigert vom ersten Spiel. Und der Robin Becker hatte dann noch auf 15.000 Euro aufgerundet und hatte ausgewählt und vorgeschlagen, wo das Geld hingespendet werden soll. Das ist dann an 2 Kindertagesstätten in Laichlingen gegangen und die eine hat so einen inklusiven Ansatz, wo auch Kinder mit Beeinträchtigungen halt gut integriert werden und in der anderen hat er selber ein Praktikum gemacht, als er sein Fachabitur gemacht hat. Also ganz feiner Typ, sensationelles Spiel von ihm, das hat mich so ein bisschen stolz gemacht.
Okay, kann ich verstehen. Ich muss allerdings auch bei uns also ein Spieler so ein bisschen negativ, also das heißt negativ. Ich fand Hafez Aremu auf unserer Seite, der in der fast gesamten Hinrunde überragende Spiele gemacht haben, auffällig schwach in dem im Spiel, hat viele Fehlpässe, hat Zweikämpfe verloren. Tim hatte in seinem Artikel dort geschrieben, das würde ich gerne mal zitieren, Aremu war nach den ersten beiden unsicheren Aktionen ziemlich von der Rolle und von dem zuletzt immer größer werdenden Selbstbewusstsein war nichts mehr zu sehen. Das merkten auch die Dresdner Spieler, die ihn zunehmend unter Druck setzen, wenn er den Ball bekam. Ne? Das hat dann auch zu der Chance von Akoto geführt. Gab es bei euch auf eurer Seite auch jemanden, den du eine Unsicherheit attestieren würdest?
Unsicherheit nicht, aber wer tatsächlich so dann schon stark in der Kritik stand, war Heinz Mürschel. Ja. Das ist jemand, der kann einen genialen Sahnetag haben und dann funktioniert alles und du siehst, warum der gut ist. Und das war nicht sein bester Tag. Also viele Fehlpässe, gefühlt kam da wenig an und das war schon eher enttäuschend. Also der kann das besser und ja, ich würde sagen, das ist auf unserer Seite so derjenige.
Okay. Der hätte Schmidt meines Erachtens schon frühzeitig reagieren sollen und ihn runternehmen sollen?
Ja, aber auf der anderen Seite sind es wieder Sachen, da würde ich mir gar keine Entscheidung anmaßen, weil ich nicht das Trainerteam bin, was da irgendwelche hochkomplexen Matchpläne geschrieben hat, wo draus geschlussfolgert wird, wir machen das so und so, falls St. Pauli aber das macht, dann machen wir das. Mhm. Und dann müssen die ja noch berücksichtigen, was in dem Spiel läuft, also sprich, wie stellt ihr um, wer hat eine gelbe Karte, wer ist rot gefährdet und so weiter und so fort. Also das ist dann so, also ich gehöre nicht zu den 22.000 Mitgliedern bei Dynamo, die auch Trainer sind. Das ist nicht meine Position.
ja, diese Trainerposition nehme ich gefühlt manchmal auch in Diskussionen in einem Chat ein.
Das macht fast jeder, na klar, jeder hat eine Idee, was da besser funktionieren würde, aber am Ende vom Tag wissen wir es halt nicht so.
Genau, wir sind nicht beim Training dabei, wir wissen auch nicht, was der Matchplan ist, gebe ich dir auch ganz genau recht. Sag mal, dann lass uns mal zur zweiten Halbzeit kommen. Jetzt erste Halbzeit 0-0, war okay. Für den schwachen Aremu kam dann Rico Benatelli.
Ex-Dynamo.
Ja, Ex-Dynamo. Ja. Und der hatte wirklich einen spürbaren Impact auf unser Spiel. Wir wurden viel sicherer am Ball und spielten viel offensiver und spielten auch flüssiger. Ich habe dadurch das Gefühl gehabt, dass wir uns so ein leichtes optisches Übergewicht entspielen und Feldvorteile hatten und kamen dann halt auch sofort oder relativ zeitnah zu Chancen durch Maxi Dittgen sowie das Tor von Burgstaller, das angebliches Handspiel war, ich habe mir das jetzt noch in der Wiederholung mehr.
Also ich kann dir sagen, dass es jedem Dynamo-Fan, jedem Einzelnen, hat das natürlich auch als Handspiel gesehen.
Ja, natürlich.
Klar.
Muss ja auch sein, so wie wir alle abseits gesehen haben beim 1-1. Also.
Naja, ich sag mal, irgendwann muss das Glück auch mal uns winken und Holz sein.
Genau. Aber wie hast du die ersten, sagen wir mal, die ersten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit gesehen, da hat sich schon ein bisschen was verschoben, fand ich.
Ich hab da aber meinen Optimismus noch nicht verloren, und zwar aus dem einfachen Grund, weil die erste Halbzeit am Ende immer noch ein 0-0 hatte. So, und das war für uns enorm wichtig, weil Dynamo, das darf man nicht vergessen, hat in den letzten Spielen keine Tore geschossen. Also wir hatten dieses 3-0 gegen Bremen und dann haben wir danach in den Spielen kein einziges Tor geschossen. So, insofern war dieses 0-0 quasi schon ein Mega-Erfolg, und Dynamo zeichnet sich auch oft dadurch aus, dass die erste Halbzeit schlechter ist als die zweite, weil man dann nochmal umstellt und ein bisschen einwechselt und so. Von daher ist da noch nichts angebrannt, und ich hatte dir ja auch schon verraten, dass ich eher pessimistisch reingehe. So, also neben mir wurden und hinter mir und vor mir haben zum Beispiel dann schon alle relativ zeitig gesagt, das geht heute in die Verlängerung, 0-0 oder 2-2. Und da bin ich noch sowieso von der Niederlage ausgegangen. Also, und dann kommen ja aber bei uns in der 62. Minute gleich ein Dreierwechsel.
Genau.
Da geht Pascal Sohm runter und Julius Kade kommt. Luca Herrmann verlässt den Platz für Christoph da Ferner. Da ist er endlich, der Torschütze. Ja. Und Rensford Jeboer Königsdörfer, der eben keine so gute Zeit hatte. Also der hat zum einen sehr viele Spiele gemacht, sehr intensiv gespielt, hatte auch mittendrin Corona und der ist noch nicht wieder dort, wo er eben eigentlich sein kann. Der verlässt eben den Platz für den sehr jungen Jongmin Seo, der von der A-Jugend von Eintracht Frankfurt gekommen ist. Also das, den haben wir auch nicht irgendwo in der Champions League eingekauft. Mhm. Und eher Premier League hätte man sagen müssen, ne? Egal. Ja, egal. So, und der hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Den fand ich richtig überragend. Wir hatten ja drüber gesprochen, dass die 1:1-Spieler bei Dynamo Surar gesät sind. Ja, seitdem Panagiotis Flachodimos da gerade nicht spielt. Ja. Und da ist er, der Neue.
Ja, da ist er. Und wenn er so unbeschwert bleibt, ja.
Ja, er hat im ersten Spiel, wo ich ihn eben gesehen habe, bei St. Pauli, war er sehr nervös. Ist da auch in einer blöden Situation reingekommen. Da war, glaube ich, gerade der Elfmeter geschossen worden. Und dann hat er da einfach auch, glaube ich, gar kein gutes Spiel machen können. Mhm. Und was er dort gezeigt hat, stark.
Ja. Allerdings muss man ja sagen, dass die Einwechslung, also man hat gesehen, Schmidt wollte offensiver werden, hat halt dementsprechend gewechselt. Das schien allerdings eher uns erstmal in die Karten zu spielen, weil ihr wart noch relativ ungeordnet. Und das hat man dann bei der Hereingabe von Zander gesehen. Den Chiré legt im 5-Meter-Raum mit dem Kopf auf Pacarada ab. Und der wirklich, ich weiß, das auch da bin ich ganz Tims Meinung. Warum steht ein linker Außenverteidiger auf dem 11-Meter-Punkt? Weiß nicht, was er da macht. Aber er spielt auf jeden Fall den Ball sehr, sehr überlegt und schiebt ihn einfach links unten rein. Da wart ihr noch nicht wirklich sortiert.
Erstens das und Kevin Prollmann hat ihn ja, also unser Torhüter, das hat man ja, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen so sehen konnte, aber der hat öfters ganz schön rumgebrüllt. Also der war sehr unzufrieden. Ich denke dann manchmal so, vielleicht ist es ungünstig, seine Mitspieler so zu beschimpfen. Also im besten Fall gibt's das Erwachen und der Ruck geht durch die Mannschaft und im schlimmsten Fall streiten sich dann alle untereinander und keiner hat mehr Bock, ne, für den anderen zu rennen oder so. Der Kevin Proll hat's auch nach dem Spiel so zusammengefasst und sagt, wir müssen da auch mal was wegdrücken. Und dann hat er es formuliert und da war ich, habe ich erst so innerlich geschluckt. Da sagt er nämlich, da muss man ein Mann sein. Und dann dachte ich so, wer weiß, was jetzt kommt. Und dann sagt er aber, das soll man nicht wie ein Jugendfußballspieler machen. Ja, und das fand ich dann wiederum okay. Und dann sagt er so, nee, sowas darf nicht passieren. Also vorhin fehlt die Präzision und hinten, da muss man auch mal was wegdrücken.
Ja, obwohl ihr am Ende des Spiels 20% mehr Zweikämpfe gewonnen habt als wir. Muss man auch mal so sehen, ne?
Also, da war dann aber auch richtig Feuer drin, ne? Ja, also wir haben ja so die erste Halbzeit von Torchancen her mau, aber spannendes Spiel und in der zweiten Halbzeit ist es ja dann tatsächlich auch richtig abgegangen.
Viel besser geworden. Ja. Ich dachte allerdings, dass uns dieses Tor dann so eine Art Sicherheit gibt, so, dass wir dann ein bisschen ruhiger werden. Irgendwie aber Pustekuchen, das ging jetzt vogelwild los, irgendwie fast im direkten Gegenzug, das 1:1, Benatelli spielt am eigenen Strafraum einen Fehlpass, was bemerkenswert für ihn ist, auf Mörschel, der Ball sprang davon zu Löwe, der im Abseits stand. Löwe flankt an den zweiten Pfosten zu Da Ferner und der macht
nutzt der steht da, wo er stehen muss, Punkt.
Ja, steht da und setzt ihn schön über an Marsch vorbei, der kann ihn nicht halten. Da stand es 1:1. Ja, was soll man sagen, ne? Ohne VAR muss man sich halt auf den Linienrichter verlassen können. Kann man halt nicht immer. Wie hast du das Tor so, also ich habe, man hat ja dann die Explosion im Block gehört bei euch.
War scheißgeil. Also die Wetterbedingungen sind ja so ein bisschen schwierig zurzeit. Im Winter ist man dann irgendwie so vorbereitet, dann weiß man so lange Unterhose, Daunenjacke und ne. Und das ist ja so ein mystisches Herbstwetter und man weiß immer nicht so genau, ganz warm anziehen, nicht so viel anziehen. Also ich habe dann vorm Spiel schon geschwitzt, aber ich hatte eben wirklich die dickste Daunenjacke an, die ich habe. Und Bierbecher flogen durch die Luft. Also es war es war sensationell.
Flogen, auch einige, nicht nur beim Jubeln durch die Luft, ne? Muss man auch.
Das muss man tatsächlich auch sagen. Würde die Frage sein, also Dynamo hat jetzt gerade zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit eine Strafe für Fehlverhalten der Fans bekommen. Das war irgendwie vom dritten Spieltag von Hannover. Und da hast du ja diesen festen Strafenkatalog. Ein Becherwurf kostet 500 Euro. So, und da, ich glaube, das ist aber noch mit, ob es aufs Spiel, bis aufs Spielfeld oder nur Innenraum, aber ich glaube, Innenraum zählt schon. Ja, da flog einiges.
Ja, aber das ist ja egal.
Beim Tor sind beim natürlich Tor ist alle, das alle total ausgerastet. Und ich will kurz daran erinnern, wir haben eben wirklich lange kein Tor unserer Mannschaft gesehen. Und das war tatsächlich auch so die Frage, kann man nach einem Rückstand zurückkommen? Kann man offensichtlich? Und wir machen es ja dann auch noch zum zweiten Mal. Also ist ja nicht so, als ob wir das jetzt nur einmal gemacht hätten. Ihr macht noch ein Tor. Wir schaffen noch mal den Anschluss und dann ist ja schon die Verlängerung da.
Ja. Aber lass uns mal kurz sprechen über, wie wir so noch bis, also Verlängerung kommt ja gleich erst. Die fand ich weitestgehend unaufgeregt, muss ich leider sagen, bis zu dem Tor. Unser Trainer hat dann aber prompt reagiert, ne? So direkt nach dem 2-2 hat der Giré rausgenommen und hat gesagt, so hier, du brauchst jetzt keine Manndeckung mehr. Becker jetzt mal ein bisschen mehr Platz geben. Und hat Buchtmann eingewechselt. Wir haben dann aber weiter auch Druck gemacht. Und auch aus diesem Druck resultierten dann immer wieder diese gefährlichen Freistöße von Pacarada. Oder wie die Sportschau gesagt hat, wie der Moderator der Sportschau gesagt hat, Pacada, ja, oder Kire. Nein, Kire, nee. Ja, einfach mal lernen. Ne? Giré, Pacada heißt das so. Das muss, kann ich mal von so einem Reporter auch mal verlangen. Da kommen diese gefährlichen Freistöße jedes Mal wieder und dann hat Ditkin in der 72. Minute hängt er knapp über der Grasnarbe und köpft das Ding zum 1-2 in den Maschen. Auch da fand ich eure Zuordnung echt relativ übersichtlich.
Und das hat auch Alex. Ich habe schon alles gesagt dazu.
Ja, das hat der Alex Schmidt aber, glaube ich, auch noch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. Da wurde er auch von einem Reporter angesprochen. Da sagte er auch so, ja, da müssen wir uns verbessern. Das ist hat ihm selber nicht sehr, sehr gut gefallen.
Klar, aber das ist halt dieses Problem. Wir sind da schon mal drauf zu sprechen gekommen. Der Ausfall von Tim Knipping und daraus resultierend mit einigen Sperren wird eben die Kette hinten zum einen taktisch immer neu eingestellt, die sind nicht so eingespielt. Und das ist bei St. Pauli, glaube ich, tatsächlich einfach ein anderer Stand, ne?
Mittlerweile ja, also auch was die Verletzungsmisere betrifft auf jeden Fall, da sind wir jetzt echt.
Ja, und auch das Eingespieltsein, es ist, glaube ich, einfach ein anderes. Also wo bei Dynamo, glaube ich, hart trainiert wird und dann siehst du einen Kampf, der schon zusammengeführt wird und viel Engagement und dann siehst du teilweise sehr tolle Sachen, aber du hast eben auch diese dummen Situationen und Pech, ne?
Ja, da muss man aber auch sagen, da hat unsere sportliche Leitung halt auch wirklich reagiert in der Sommerpause und hat mit Medic einen Top-Innenverteidiger verpflichtet, der wirklich da 1A auch das, was er macht, auch nach vorne spielt. Muss man wirklich sagen. Das 1-2 gab uns aber immer noch keine Ruhe und dann habt ihr weiterhin Druck gemacht, folgerichtig dann auch das 2-2. Der wahnsinnige Schröter, der sich dann irgendwann nach vorne, der vorne irgendwann vorne rechts spielte, der hatte fast jede Position fast durchgehabt in der Offensive, passte den Ball scharf in den 5-Meter-Raum, hat dann Philipp Ziers angeschossen, der den Ball per Schienbein durch die Beine von Smarsch ins eigene Tor beförderte. Da muss ja bei dir gerade so mal ein Feuerwerk im Kopf angegangen sein, oder?
Ja, na klar. Also das Schöne war auch, ich war nicht im K, ich war im J. Und es ist quasi auf Höhe des Elfmeterpunktes ungefähr. Und du guckst da so runter und das war wunderbar. Ja. Es war richtig klasse. Also ich habe danach, da habe ich tatsächlich auch noch mal so kurz gedacht, könnte noch was werden. So und aber ja.
Allerdings hatte ich das Gefühl, dass du hast bei uns irgendwie keinen hängenden Kopf gesehen oder so, sondern eher so diese Einstellung, ja, okay, machen wir jetzt doch noch, müssen wir noch eins machen. Wir falten uns da jetzt durch. Wir ziehen das jetzt hier weiter durch. Das war so keine Resignation. Es gibt ja Mannschaften, die dann so den Kopf hängen lassen. Wenn du dann zweimal einen Ausgleich kriegst, dann fängt der Kopf an zu denken. Und das hast du bei uns irgendwie gar nicht gesehen.
Ja, auf der anderen Seite, ne, wenn du dich die ganze Zeit als Tabellenspitze und als Tabellenerster feierst, dann muss man das auch ein bisschen erwarten. Ne? Na klar, es hätte schon einen psychischen Einfluss haben können, dass das jetzt doch nicht so ein leichter Spaziergang da einmal durch schwarz-gelbe Rund werden würde. So, und insofern sind am Ende da wahrscheinlich beide ganz zufrieden.
Ja, also genau. Also ich fand das nur einfach nur so, dass man das sind ja mal so Nackenschläge, wenn du die direkt da hintereinander so dir wieder einfängst und so.
Vollkommen zu Recht.
Wir kommen irgendwann zur 101. Minute, meine Liebe. Wir kommen zur 101. Minute. Schaffen wir immer. Genau, dann habt ihr gewechselt. Solbauer für Becker, der dann irgendwann noch mal platt war, nachdem er die ganze Zeit hinter Giré herlaufen musste. Bei uns kam dann Gigala für Zander. Und auch beide Seiten kamen nochmal zu Chancen. Also bei euch war es Kade, wo es Marsch retten musste. Und bei uns war es Gigala zweimal, der noch in der 90 plus 3, wo Broll dann halt auch wirklich super reagiert hat und den Ball noch mit dem Fuß abwehren konnte. Und dann war Schluss mit der vorgehaltenen zweiten Halbzeit. Ich habe ja irgendwie keine Lust auf Verlängerung, ne? Aber komischerweise wieder keine Angst, dass wir verlieren, weil ich habe einfach gedacht, die können jetzt noch eine Schippe drauflegen und mit diesem Selbstvertrauen, was du eben angesprochen hast der letzten Wochen, ziehen wir das jetzt auch weiterhin durch. Hattest du Bock auf Verlängerung? Hattest du gesagt so, oh shit?
Ja, also ich meine, das sind jetzt wirklich super individuelle Eigensichten, ne?
So ganz ruhig, ganz subjektiv arbeiten.
Normalerweise würde ich sagen, ich finde Verlängerung auch nicht so prall. Ich hätte gern, dass es vorbei ist. Mhm. Auf der anderen Seite ging das Spiel ja schon 18.30 Uhr los, ne? Ja. Also wenn das jetzt, das auf Schalke ging ja zum Beispiel 20.30 Uhr los, da hast du nach zwei Halbzeiten dann auch wirklich genug so. Und nö, das war schon okay und ich bin mir nicht sicher, ob dann irgendwie einige tatsächlich eher so gedacht haben, okay, dann machen wir halt Elfmeterschießen. So, aber ich habe zum Beispiel da auch Dynamo noch sehr engagiert kämpfen gesehen, ne, alle sind gerannt, alle wollten es eigentlich wissen und am Ende war, glaube ich, einfach diese Nachspielzeit zu kurz. Und das, ich muss auch ehrlich sagen, da waren eher die Leute verdutzt, inklusive mir. Es dann, wie viel war die Nachspielzeit danach? 4 Minuten oder sowas?
Von der zweiten Halbzeit?
Nach der Nachspielzeit. Da wurde ja irgendwie auch nochmal angezeigt und ich dachte so, okay, jetzt kommt hier noch ein Mega-Angriff und das Ding landet dort, wo es soll.
Der hatte 3 Minuten angezeigt und nach 2:58 hat er abgepfiffen.
Kam mir vor wie 20 Sekunden und ja. Also für mich war das Spiel dann einfach sehr, sehr überraschend zu Ende, weil Dynamo hatte gerade einen Angriff gestartet und es war für jeden offensichtlich, für jeden so offensichtlich, dass das natürlich das nächste Tor ist. Wieder auf der richtigen Seite, diesmal wieder DFB. Auf der richtigen Seite. Ja, na klar, Fußballmafia DFB. Anders kann man es nicht sagen.
Ach, das stimmt. Ja. Da ist sie wieder, die Opferrolle.
Ja, egal. Naja, dafür haben wir ganz schön gekämpft und euch ganz schön einen eingeschenkt.
Genau. Dann ging es in die erste Halbzeit der Verlängerung. Wir haben dann in der 96. Minute Amiendo für Ditgen eingewechselt und der wirbelte von da an auch qualitativ relativ stark vorne rum. Wir wurden immer wieder, ich habe das Gefühl gehabt, wir wurden dadurch auch noch etwas stärker und sicherer und hatten da auch ein bisschen, da wurden wir überlegen, fand ich. Also überlegener, sagen wir es so. Nicht wirklich total überlegen, aber ganz klar, dass wir da diese Kontrolle über das Spiel hatten, fand ich. Und dann kam das Siegtor. Und das hat Tim so wunderbar beschrieben, da möchte ich ihn nochmal zitieren. Der spielerisch beste Moment in diesem Spiel war dann in der 101. Minute zu sehen. Es war der Pass von Jakov Medić tief aus der eigenen Hälfte und mit Gegnerdruck im Mittelfeldzentrum. Damit überspielte er gleich eine ganze Reihe von Dynamo-Spielern und urplötzlich hatte der FCSP richtig Raum. Der Ball wurde bei Irvine anschließend auf die linke Seite gebracht. Paccarada, Arminiendo und Burgstaller spielten Ping-Pong im Strafraum, ehe Buchtmann zum 3-2 einschob. Genauso war das. Ich fand es genauso, als es ging hin und her und auf einmal, zack, stand Buchtmann in der Mitte frei und es war, ging so schnell, fand ich, nach 100 Minuten, naja, also.
Also bei uns wurde es offiziell beschrieben als etwas Verwirrung in der SGD-Defensive aus kurzer Distanz und brachte die Hamburger wieder nach vorne. So kann man das auch zusammenfassen und ja, also es ist wirklich dieses, Ich weiß eben gar nicht so, was jetzt für das Fanherz schlimmer ist, wenn du weißt, dass der Gegner höherklassig ist und eben einfach viel besser sein wird und einen viel teureren Kader hat und oder wenn du ein gutes Spiel siehst, ne, in dem die Mannschaft zurückkommt, in dem endlich wieder Tore geschossen werden, alle rennen, alle kämpfen und dann hast du da halt, keine Ahnung, 10 Sekunden Schlaf, vielleicht war es auch nur ein 3 Sekunden Schlaf.
Ich glaube, es waren nur 2 Sekunden sogar.
Und dann ist es ein fucking 2 Sekunden Schlaf, ja. Und das ist dann schon so ein bisschen bitter. Und danach fehlt eben einfach die Zeit, weil es gibt danach tatsächlich noch ein paar Versuche,
genau,
den Ball drüber zu kriegen. Also da kommt dann nochmal diese eine Chance von Kade, der verspringt, dann gibt's, dann macht Löwe nochmal was und Schröter versucht es.
Und wo sie noch in der letzten Minute irgendwie, ne?
Genau, der ist auch positiv zu erwähnen. Der hat hat eine längere Zeit nicht gespielt und war dann immer so ein bisschen enttäuschend. Und den fand ich gestern richtig gut. So, also da war ich so ein bisschen, oh schade, jetzt geht Michael Akoto. Ich meine, der war auch dann irgendwann mal fertig, so. Und Diawussi fand ich richtig gut. So, bei dem hatte ich eigentlich immer so ein bisschen Angst. Oh Gott, jetzt hat er einen Ball, jetzt wird alles wieder schlimm. So, und dann war die Zeit einfach zu kurz, weil ich bin total sicher, dass es noch geklappt hätte mit dem Ausgleich.
Ja, mich nicht. Egal.
Naja, du musst das sagen, das ist schon klar.
Genau,
ist
du ja klar. Auch.
So, nee, ich möchte es sagen.
Dann lass uns das mal kurz zusammenfassen. Am Ende hatten wir mehr Ballbesitz. Irgendwie Ballbesitz schießt zwar keine Tore, aber mehr Torschüsse tun das vielleicht. Da waren wir auch besser. Wir hatten eine deutlich bessere Passquote bei deutlich mehr gespielten Pässen und fast dreimal so viele Ecken wie ihr. Also ich würde sagen...
Das war's, ja, und da siehst du, dass wir eben nicht oft genug vors Tor gekommen sind und Torschüsse hatten, weil das mit den Ecken, das war wirklich auffällig, ja.
Ich denke so am Ende... aufgrund der Offensivbemühungen, die wir dann in der Verlängerung hatten, ist es irgendwie dann doch wieder verdient gewesen, obwohl es ein richtig schöner Pokalfight war. Weißt du, das war es einfach, ein richtiger Pokalfight. Ihr könnt jede Menge Positives rausziehen. Ihr habt 2 Tore geschossen.
Klar, was es auch bewiesen hat, ist, dass das Trainerteam und die Mannschaft in der Lage sind, sich anzupassen, ihren Matchplan zu ändern, eine Taktik umzustellen, sich selber zu motivieren, ne? Also das ist ja im Prinzip alles da. Und wie gesagt, Yeon Ming-seo war ein überragender Auftritt. Ich hoffe, wir sehen ihn jetzt öfters und da haben wir unseren 1:1-Spieler wieder, weißt du?
Ja. Genau. Die Auslosung vom Achtelfinale findet am Sonntag, dem 31.10. um 18.30 Uhr in der Sportschau statt. Für uns geht es weiter am Samstag, am 30.10. um 13.30 Uhr Auswärtsspiel in Bremen. Dazu könnt ihr euch jetzt schon mal das VDS mit dem Michael anhören. Der hat unseren ehemaligen Pressechef und heutigen Kommunikationsdirektor in Bremen, Christoph Pieper, zu Gast. Das verlinke ich euch auch noch in den Shownotes. Und wir würden uns dann, liebe Hörerinnen, beim Auswärtsspiel gegen den Club wiederhören. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ihr spielt nächste Woche gegen Sandhausen, ne?
Am Samstag, zeitgleich mit euch, spielen wir gegen Sandhausen. Ist eben eigentlich ein Pflichtspiel-Sieg, Pflichtsieg. So muss langsam, genau, langsam müssten mal Punkte eingesammelt werden. Auf der anderen Seite, wir haben gegen Rostock gewonnen, wir haben gegen Werder Bremen gewonnen, wir haben uns gegen einige Mannschaften, die weit oben stehen, nicht besonders schwer getan. So, und jetzt war halt so eine Flaute. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Pokalspiel jetzt dazu beigetragen hat. Offensichtlich kann man ja noch Tore schießen, das hat funktioniert. So, also mir ist da ehrlich gesagt nicht bange.
Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Anne, und die Zeit, die du dir genommen hast heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Und an euch da draußen eine schöne restliche Woche. Bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss.